Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Melanie Reidel. Wer in letzter Zeit seinen Wocheneinkauf im Supermarkt erledigt hat, der wird es gemerkt haben. Egal wo man einkauft, der Einkaufswagen fühlt sich an, als wären Goldbarren drin. Die Lebensmittel in Österreich sind viel, viel teurer geworden in den letzten Jahren als in vielen anderen europäischen Ländern und es ist irgendwie noch kein Ende in Sicht. Aber warum müssen wir eigentlich für Mehl, Butter, Eier und so weiter jetzt mehr bezahlen? Wird uns die Politik unter die Arme greifen? Und ganz wichtig, wann bemerken wir das denn dann im Geldbörsel? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Verena Keinrath aus der Standard Wirtschaftsredaktion, die sich mit dem Thema bereits ausführlich auseinandergesetzt hat. Hallo Verena, danke fürs Zuschalten.
Hallo, guten Morgen.
Jetzt aber noch ein kurzer Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt uns sehr gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört, abonnieren. Dann verpasst ihr auch nie mehr eine neue Folge von uns. Ja, Verena, die Lebensmittelpreise, wie schon angekündigt, sind in Österreich stark angestiegen und das belastet natürlich sehr viele Menschen in ihrem Alltag. Wie spüren die Österreicherinnen und Österreicher das denn gerade?
Ja, wir kaufen Lebensmittel ja fast täglich. Jeder erlebt Preisveränderungen sehr unmittelbar. Jeder ist dafür Experte. Das ist fast ein bisschen wie beim Fußball. Ja, und Essen ist natürlich über die Jahre deutlich teurer geworden im Supermarkt wie der Gastronomie. Und das spüren halt vor allem finanzschwache Haushalte, weil diese einen größeren Anteil ihres Budgets für Lebensmittel aufbringen müssen. Was gern vergessen wird, ohne jetzt die Probleme kleinreden zu wollen, ist, dass natürlich auch unsere Löhne und Gehälter spürbar gestiegen sind, als Ausgleich zur hohen Inflation. Und natürlich muss man auch dazu sagen, waren Länder wie Österreich über Jahrzehnte daran gewöhnt, in Relation immer weniger fürs Essen auszugeben. Im Schnitt fließen etwa 12% unserer Haushaltsausgaben in Lebensmittel. Vor 70 Jahren waren es noch fast 45%, vor 50 Jahren immer noch an die 27%. Die Faustregel ist, je weniger Geld in die Ernährung fließen muss, desto größer ist der Wohlstand einer Gesellschaft. Aber anstatt wie prognostiziert weiter zu sinken, stagniert dieser Anteil nun seit 10 Jahren. Und jetzt sieht sogar danach aus, als dreht sich diese Spirale wieder nach oben. Die logische Konsequenz daraus wäre, dass wir anderswo sparen müssen, bei Verkehr, Freizeit, Urlaub. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Teuerung nicht per se nur hausgemacht ist. Also global gesehen können sich Milliarden Menschen bessere Ernährung leisten. Das heißt, gute Lebensmittel werden knapper und kostspieliger.
Also gute Lebensmittel, von welchen sprechen wir denn da jetzt eigentlich? Also welche Produkte sind jetzt besonders betroffen im Supermarkt, wenn wir einkaufen gehen? Was ist besonders viel teurer geworden?
Das zieht sich durch die ganze Palette. Um ein paar Beispiele zu nennen, Mehl hat sich innerhalb von 5 Jahren im Schnitt um fast 50% verteuert. Erdäpfel um 42%, Eier, Nudeln 26%, Butter um ein Viertel. Auffällig war, dass vor allem die Preise günstiger Eigenmarken der Handelsketten nach oben geschossen sind, was armutsgefährdete Menschen halt doppelt trifft. Der Grund dafür ist, dass bei ihnen teurere Rohstoffe, Energie, Verpackung stärker durchschlagen. Marketing, Entwicklungskosten haben für Preiseinstiegsmarken weniger Gewicht. Und die Preise macht ja nicht nur der Handel. Entscheidend sind die vorgelagerten Stufen. Kalbfleisch wird hier immer wieder gern zitiert, das derzeit um fast ein Fünftel mehr kostet als vor einem Jahr. Warum? Immer mehr Bauern sind in Europa aus der Produktion ausgestiegen, weil ihnen die Auflagen zu komplex wurden, weil Seuchen grassiert sind. Durch die Decke gegangen sind auch die Preise international für Kakao, Kaffee, Orangensaft. Da spielen Missernten durch den Klimawandel mit herein. Und auch wenn sich die Rallye an den Börsen teils wieder beruhigt hat, vom bisher gewohnten Preisniveau ist man halt weit entfernt.
Und warum sind es denn eben gerade die Lebensmittel? Also du hast es auch schon gerade angesprochen. Hat das noch immer etwas mit der Pandemie zu tun? Weil gerade in der Corona-Zeit zum Beispiel hat man ja gemerkt, dass die Preise stark steigen.
Also ich will jetzt den Impact, den teure Lebensmittel auf viele Haushalte haben, nicht runterspielen. Trotzdem muss man die Kirche im Dorf lassen. Der Juli war ein Ausreißer. In den anderen vergangenen Monaten war es nicht das Essen, das die Inflation nach oben getrieben hat. Es waren vor allem Wohnen und Energie. Im Vorjahr verteuerten sich Lebensmittel in Österreich um 2,6%. Die allgemeine Inflation war mit 2,9% höher. Und auch im europäischen Vergleich sind die Preise dafür in den vergangenen Jahren im Schnitt bei uns weniger stark gestiegen als in Ländern wie Spanien oder Deutschland. Aber keine Frage, natürlich tut es weh, wenn jetzt Paradeiser um 23%, Schokolade um 34% oder Sonnenblumenöl um 56% mehr kosten als vor einem Jahr. Vor allem tut es weh, wenn man als Konsument keinen Einblick in die Preiskalkulation hat. Wann, wer, wo, warum genau in dieser ganzen Wertschöpfungskette von Produzenten bis zum Einzelhändler an den Preisen dreht, das ist eine Blackbox. Und das Vertrauen, dass in einem Markt alles mit rechten Dingen zugeht, der einerseits von nur 4 Handelsriesen dominiert wird in Österreich, andererseits von wenigen globalen Markenartikelkonzernen, dieses Vertrauen ist gemeinhin halt nicht allzu groß.
Also vor allem, wenn man jetzt an der Grenze zum Beispiel wohnt, sieht man auf jeden Fall, dass in Deutschland sehr viele Produkte deutlich günstiger sind als in Österreich. Also sei es jetzt Lebensmittel oder auch Drogerieartikel, da sieht man schon deutliche Preisunterschiede und viele denken sich da, wie lässt sich das jetzt erklären? Warum sind bei uns die Preise nicht genauso?
Ja, darüber wird seit Jahrzehnten emotional diskutiert. Zinsstoff liefern immer wieder die Preisvergleiche der Arbeiterkammer und es gipfelt dann jedes Mal in einem Schlagabtausch zwischen Handel und Industrie. Dass wir in Österreich teurer sind, teils auch bei exakt gleichen Markenartikeln, das ist unbestritten. Die Frage ist, wie lässt sich das jetzt sachlich begründen? Also zum einen, Österreich ist 10-mal kleiner als Deutschland und damit einfach strukturell teurer. In der Landwirtschaft, in der Verarbeitung, in der Logistik. Unsere Personalkosten im Lebensmittelhandel sind im Schnitt um 30% höher als in Deutschland. Und wir haben teils auch strengere Auflagen in der Tierhaltung, etwa bei Geflügel, wo den Händlern mehr Platz eingeräumt wird. Viele Leute legen mehr Wert auf Bio und Regionales und sie sind in Österreich generell bereit, mehr für Lebensmittel auszugeben. Also wenn jetzt einzelnes Markeneis am Stiel weggeht wie die warmen Semmeln, auch wenn es um die Hälfte teurer ist als in Deutschland, dann wären Industrie und Handel halt schlecht beraten, es billiger herzugeben. Das regelt Angebot und Nachfrage. Als Konsument könnte ich ja auch zu einem nicht schlechteren, billigeren Produkt greifen, ohne prominente Marke, aber das passiert halt oft nicht. Und was nicht in alle Preisvergleiche hineinfließt, ist ein Rabattanteil von knapp 40% in Österreich. In Deutschland ist dieser mit 25% deutlich niedriger. Viele, jetzt auch mich, ich gebe es zu, nervt dieses ganze Gewirks mit den Rabattpickern, den Markern, den diversen Apps. Und das Ganze ist auch für die Supermärkte nicht gerade unaufwendig. Es in Frage zu stellen, das habe ich mittlerweile aufgegeben. Die Antwort darauf ist immer dieselbe. Österreich ist halt seit jeher ein Land der Rabattjäger und diese ganze Aktionitis ein Zeichen für Wettbewerb der Branchenriesen untereinander.
Ja, diese Rabattmakel-Diskussion, also man sieht das ja auch unter den Leuten. Also es gibt bei verschiedensten Ketten diese Rabattmakel und bei manchen braucht man eine Mitgliedschaft für den Bonusclub, bei manchen nicht. Das führt schon mal zu heißen Debatten. Aber in Österreich sind wir auch sehr verwöhnt. Es gibt eine sehr hohe Dichte an Supermärkten. Also überall, vor allem in Wien zum Beispiel, hat man eigentlich an jeder Ecke ein Geschäft. Erhöht das auch die Preise?
Auf jeden Fall. Also kaum anderswo in Europa gibt es pro Einwohner mehr Quadratmeter an Verkaufsfläche. Unsere Supermärkte sind kleiner, sie sind in Ballungsräumen an jeder Ecke und salopp gesagt auch in jedem kleinsten Tiroler Tal. Ob es das wirklich braucht, darüber lässt sich halt trefflich streiten. Ich erinnere daran, wie wichtig es den Österreichern ist, Nahversorger zu haben und die gibt es halt nicht umsonst. Andererseits schreit der Wildwuchs an Supermärkten in den vergangenen Jahrzehnten auf der grünen Wiese wirklich zum Himmel. Wo ein Spar ist ein Biller, nicht weit. Also die Devise war, am besten 2 Filialen eines Konzerns in Rufweite. Hauptsache die Konkurrenz kriegt den Standort nicht.
Ja, apropos Konkurrenz, es gibt auch sowas wie territoriale Lieferbeschränkungen. Und die sind auch Preistreiber. Was hat das damit auf sich?
Ja, das ist so ein bisschen ein sperriger Begriff. De facto geht es darum, dass Industriekonzerne ihre Produkte in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Preisen verkaufen. Den Händlern wird der günstigere Einkauf über Landesgrenzen hinaus untersagt. Die EU sucht schon seit langem Wege, um das zu unterbinden, weil sie damit die Grundprinzipien des freien Binnenmarktes verletzt sieht. Und bis Ende 2026 sollen hier Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das österreichische Wirtschaftsministerium hat hier auf EU-Ebene aber zuletzt stark gebremst, was politisch Sprengstoff hat. Die ÖVP muss sich damit den Vorwurf gefallen lassen, auf Seiten der Industrie zu stehen, nicht auf jener der Konsumenten. ÖVP-Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer ist jetzt in die Gegenrichtung gerudert, mit starker Kritik an diesem sogenannten Österreich-Aufschlag, der nicht gerechtfertigt sei. Und gemeinsam mit der Bundeswettbewerbsbehörde hat er jetzt die EU-Kommission in einem Brief zum rascheren Handeln aufgefordert. Diese Lieferbeschränkungen sind halt vielschichtiger, als es auf den ersten Blick wirkt. Die Markenartikler, die Großen, argumentieren mit riesigen Produktionen, auch in Österreich, die gefährdet werden, wenn der Handel billiger in Portugal oder Polen einkauft. Jedes Land hat oft auch eigene Vorgaben für Rezepturen, Verpackung, Auszeichnung. Und solange das nicht EU-weit vereinheitlicht ist, hemmt das eben auch die grenzenlose Beschaffung. Der Handel wiederum hält dagegen, dass kein österreichischer Hersteller darunter leiden würde, also wenn Supermärkte einzelne internationale Markenprodukte billiger kaufen könnten. Diese künstlichen Barrieren sollen Konsumenten mittlerweile ja jährlich 19 Milliarden Euro kosten in der EU. Aber selbst wenn jetzt die EU globale Industrieriesen in die Schranken weist, macht das halt Einkäufe nicht automatisch günstiger. Es sind die Supermärkte, die billiger einkaufen. Und was sie jetzt mit dem größeren finanziellen Spielraum machen, ob sie vielleicht damit mehr im eigenen Land einkaufen oder österreichische Lieferanten stärken, das bleibt halt ihnen überlassen.
Worüber auch noch öfter diskutiert wird, ist ein staatliches Eingreifen in die Preise und zum Beispiel auch Preisdeckel festzulegen. Finanzminister Matterbauer hat sich dazu geäußert. Er hat sich pro Preisdeckel geäußert und die ÖVP möchte eher keine Eingriffe in die Preisgestaltung. Was hat es jetzt mit der Debatte auf sich und was denkst du, wird die Politik im Endeffekt für uns tun?
Also Matterbauer, denke ich, weiß als Ökonom, dass direkte Preiseingriffe in den Markt schnell nach hinten losgehen können. Und er hat bisher auch keine überzeugenden Rezepte geliefert, wie Lebensmittel rasch günstiger werden könnten, weil es dafür keine Patentrezepte gibt, die sich in der Praxis bewährt hätten. Aber natürlich ist der Druck aus der SPÖ, die versprochen hat, die Inflation zu bekämpfen und auch suggeriert hat, dass bei Handel und Industrie einiges zu holen sei. Ein direkter Eingriff wäre etwa eine zeitlich begrenzte Senkung der Mehrwertsteuer. Das ist derzeit aber für den Staat nicht leistbar. Abgesehen davon, dass nicht garantiert ist, dass der Handel die Senkung auch weitergibt und steigt die Steuer dann wieder an, dann schnalzen die Preise zeitversetzt erst recht ungebremst nach oben. Eine andere Option sind Preisdeckel für ausgewählte Produkte. Auch diese haben sich nicht bewährt. Das Risiko ist einfach zu groß, dass sich Lebensmittel damit verknappen und dass die Preisdifferenz anderswo draufgeschlagen wird.
Wenn wir jetzt in der EU schauen, haben Länder wie Ungarn, Spanien oder Frankreich zum Beispiel unterschiedlichste Maßnahmen probiert, um zum Beispiel etwas wie Preisdeckel eben oder Lebensmittelschecks. Was würde jetzt bei uns funktionieren und was nicht? Also du meintest schon, Preisdeckel sind eher nicht so sinnhaftig. Was könntest du dir bei uns vorstellen?
Ja, Ungarn zum Beispiel hat die Preise eingefroren und ist damit wirklich eingefahren. Orbán hat seinen Eingriff mit einer Rekordinflation bezahlt, mit schlechterer Qualität und weniger Auswahl. Spanien, wo anteilsmäßig weit mehr für Lebensmittel ausgegeben wird als bei uns, hat bei der Mehrwertsteuer angesetzt. Gedämpft haben dort die Inflation, letztlich aber Eingriffe in den Energiesektor. In Frankreich hat die Regierung Lebensmittelschecks für Bedürftige verteilt. Und Lebensmittelhändler haben sich freiwillig verpflichtet, sinkende Preise im Großhandel weiterzugeben. Gewirkt hat auch das nicht wirklich. Was die Franzosen aber noch gemacht haben und was sich durchaus auch in Österreich anbietet und was politisch mittlerweile auch gefordert wird, ein klarer, verpflichtender Hinweis auf Produkte im Regal, deren Verpackungsinhalt trotz gleicher Preise geschrumpft ist. Das wäre sicher auch in Österreich machbar, auch wenn sich Handel und Industrie natürlich mit Händen und Füßen dagegen wehren werden. Sie werden wieder von Mehraufwand und neuen Kosten sprechen.
Das, was du gerade ansprichst, nennt man des Öfteren auch Shrinkflation, also wenn die Verpackung zwar groß aussieht, aber der Inhalt kleiner geworden ist bei verschiedenen Produkten. Ist das Problem bei uns denn überhaupt groß?
Also diese Shrinkflation ist kein neues Phänomen und sie ist auch nicht verboten. Kämpft die Industrie mit steigenden Kosten und bekommt sie beim Handel keine höheren Preise durch, dann greift sie zu solchen Maßnahmen, indem sie etwa die Qualität reduziert oder die Füllmengen. Chips, Süßes, Käse, Margarine, Kosmetik, man kennt das quer durch Sortiment. Und das sorgt regelmäßig für Clinch mit Konsumentenschützern, auch wenn jetzt die Füllmengen an sich korrekt auf der Verpackung angegeben sein müssen und auch werden. Freilich klebt auf keiner Verpackung ein Pickerl 20% weniger Inhalt. Da spielt halt viel Psychologie mit hinein. Da gibt es Preisschwellen im Kopf der Konsumenten, die tunlichst nicht gesprengt werden sollen. Es macht einen Unterschied, ob etwas 3,99 € kostet oder 4,10 €. Ja, und viele Produzenten bräuchten bessere Preise. Die Supermärkte lassen sie anrennen, stellen lieber ihre eigenen günstigeren Handelsmarken gleich griffbereit daneben ins Regal. Und da verkauft man als Hersteller, der sich unter Druck sieht, halt auch ganz gerne mal ein bisschen mehr Luft. Narrenfreiheit hat damit keiner. Jedenfalls 2/3 einer Verpackung müssen gut gefüllt sein, sonst riskiert man als Hersteller, wegen potenzieller Irreführung angezeigt zu werden.
Wie kann es denn jetzt mehr Transparenz geben, dass wir uns auskennen, wenn wir die Verpackungen sehen im Supermarkt?
Ja, was ganz sicher fehlt, das sind Einblicke in die Wertschöpfungskette. Wie schon gesagt, weiß derzeit keiner, wo genau welche Preissprünge stattfinden. Man könnte das über detailliertere Datenbanken lösen, wie es Frankreich schon lange praktiziert, oder eine Art Antiteuerungskommission schaffen, die für mehr Transparenz sorgt. Ökonomen jetzt wie Franzina Bell vom WIFO beschäftigen sich schon seit längerem eingehend damit. Sie meinen, dass man damit unfaire Praktiken im Lebensmittelgeschäft besser unterbinden könnte, dass man damit auch wirklich auch mehr Transparenz schafft. Dass das die Lebensmittel an sich vergünstigt, wird aber eher bezweifelt. Und billig ist das natürlich auch nicht.
Jetzt sagt aber der Handelsverband, die Margen im Handel sind eher gering. Und die Industrie behauptet aber genau das Gegenteil. Was stimmt jetzt eigentlich?
Der Handel arbeitet mit Gewinnmargen gemeinhin zwischen 0,5% und 2%. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat die Branche vor ein paar Jahren umfassend untersucht und sie kam zum Schluss, dass der Handel von höheren Preisen nicht profitiert habe, sich also kein Körperlgeld verschafft habe, seine Margen nicht erhöht habe. Es gab auch keinen Hinweis auf Preisabsprachen zwischen den Handelsketten. Anlass zur Sorge gaben aber ihre unfairen Geschäftspraktikanten, mit denen starker Druck auf kleinere Lieferanten ausgeübt wird. Die globale Markenindustrie hat das bis zu 10-fache an Marge. Sie stemmt aber auch viel höhere Investitionen in Produktentwicklungen etwa und sie trägt auch das Risiko dafür. Aus ihrer Sicht werden da einfach Äpfel mit Birnen verglichen. Industrielle ziehen als fairen Maßstab die Rendite auf das eingesetzte Kapital heran und diese sei im Handel mindestens genauso hoch wie die Industrie. Und im Übrigen zählen ja nicht nur Industrielle zu den reichsten Europäern, sondern auch die Eigentümer der großen Handelsketten. Ich persönlich denke, in dieser Liga schenkt keiner dem anderen was. Und auch wenn sich die österreichischen Supermärkte international gerne als Zwergerl im Schatten der Übermacht der globalen Markenindustrie verkaufen, das blendet aus, dass auch sie ihre Kräfte längst in internationalen Einkaufsgemeinschaften bündeln und dass sie selbst im großen Stil produzieren, von Fleisch über Brot, Schokolade. Und auch diese vertikale Integration verschafft erhebliche Marktmacht. Am kürzeren Ast sitzen kleine, mittelständische österreichische Lieferanten.
Ja, um noch einmal zu dem mit Gold gefüllten Einkaufswagen zurückzukommen, wie können wir uns denn jetzt im Alltag gegen die Teuerung wappnen?
Also man muss schon sagen, wir sind keine Opfer, die internationalen Lebensmittelriesen hilflos ausgeliefert sind, die meinen, in wohlhabenden kleinen Ländern wie Österreich mehr Geld verlangen zu dürfen, weil sie auf die Umsätze in Österreich eh nicht angewiesen sind und ihre Gewinne in Asien oder den USA machen. Es steht jedem Konsumenten frei, online die Preise zu vergleichen und keiner wird dazu gezwungen, zu einem offensichtlich überteuerten Produkt zu greifen. Wie gesagt, für viele gibt es gute Alternativen in annähernd guter Qualität. Nicht vergessen werden darf der hohe Anteil an Lebensmitteln, der in den Haushalten nach wie vor im Müll landet. Auch hier wird viel Geld liegen gelassen. Für manche sind, überspitzt gesagt, Nahrungsmittel offenbar immer noch zu billig. Geld sparen lässt sich auch durch Verzicht auch auf hochverarbeitete Lebensmittel, auf Fertigprodukte, die wesentlich teurer sind als Gemüse, Obst, Fleisch, das man selber zubereitet. Und weniger Fleisch auf dem Speiseplan senkt die Kosten ebenso nachweislich. Das alles hilft armutsgefährdeten Menschen, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen, natürlich wenig. Es gibt Sozialmärkte, diese sind wichtig. Der Weg dorthin ist aber halt mit einem gewissen Stigma behaftet. Und diese Sozialmärkte allein werden die Probleme für sehr einkommensschwache Haushalte nicht lösen. Was es hier braucht, sind treffsichere Instrumente der Sozialpolitik. Gedeckelte Preise, niedrigere Mehrwertsteuern nach dem Prinzip Gießkanne halte ich nicht für den richtigen Weg. Mehr Transparenz hingegen ist absolut notwendig, weil es Missbrauch von Marktmacht schwieriger macht entlang der Wertschöpfungskette. Dass damit Lebensmittel unmittelbar günstiger werden, ist aber auch eher unwahrscheinlich. Und die globalen Entwicklungen weisen halt eher darauf hin, dass uns Essen künftig wieder mehr wert sein muss.
Also es bleibt teuer. Jetzt bleibt abzuwarten, ob die Politik gezielte Maßnahmen ergreift, ob es wirklich transparenter wird. Bis dahin sollten wir aber Preise vergleichen und am besten nichts wegschmeißen. Danke, Verena, fürs Zuschalten und danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch vielen Dank wieder einmal fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat heute, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Schickt uns gerne Feedback und Fragen an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal.